Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es ums Weglassen, heute geht es um Konzentration und heute geht es um die Frage der Agenturpositionierung. Was das genau mit Weglassen zu tun hat, dazu kommen wir gleich. Ich bin nämlich mit Michael Matthias verabredet. Der kommt aus Hamburg und berät Agenturen unter anderem genau bei diesem Thema. Hallo Michael.
Hallo Heiko.
Wenn wir uns über das Thema Agenturpositionierung unterhalten, was ist das für dich eigentlich genau? Also fallen da auch so Agenturdarstellungen oder Agenturpositionierungen drunter wie 360 Grad bei einer Agentur, die 50 Leute hat? Ist das für dich eine Positionierung oder was ist es dann?
Also es ist für die eine Positionierung. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen, ist das eine funktionierende Positionierung? A, können die das einlösen? Und B, wie viele andere sagen das noch? Und wenn das ganz viele andere sagen, dann positioniert einen das ja buchstäblich nicht im Markt. Es gibt sozusagen von außen keinen Grund, warum ich diese Agentur nehmen sollte, nicht die andere, die auch 360 Grad Multimedia etc. pp. Verspricht. Also in Wahrheit, im tieferen Sinne ist es keine Position, weil sie nicht unterscheidet und nicht unterscheidbar macht. Und das ist eigentlich der Job der Positionierung.
Okay. Jetzt gibt es aber ja durchaus viele Agenturen, was immer das auch genau heißen mag, die aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung auf eine Positionierung verzichten. Die gar nichts darüber schreiben, wer sie sind, was sie können, vielleicht auch, was sie nicht können. Das gibt es ganz, ganz selten. Ja. Und ich finde, das Erstaunliche ist, dass das sowohl kleinere Agenturen sind, als auch große bis hin zu Networks. Teilst du meine Wahrnehmung oder sagst du komplett falsch?
Das sehe ich genauso. Es gibt ganz wenige, die den, und ich glaube, das ist schon das zentrale Thema, die den Mut haben, sich zu positionieren. Das ist nicht, dass sie das nicht könnten, weil sie machen es ja mit Kunden. Es gehört ja zu unserem Handwerk, dass wir Positionen finden und sie kommunikativ ausbreiten. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum die das nicht machen. Der eine Grund ist, das ist mal so ein bisschen beängstigend, eine Position einzunehmen, weil es auch heißt, ich muss reduzieren. Ich kann nicht sagen, ich mache alles. Das können ja sowieso kaum Agenturen in Deutschland, außer die ganz, ganz großen. Und auch da kann man das in Frage stellen. Du musst also Sachen sagen, die du nicht machst oder zumindest die Sachen laut sagen, die du tust. Und das wird halt keine komplette Liste sein. Und das macht halt automatisch Sorge. Kriege ich dann diese und jene Jobs nicht mehr? Lasse ich irgendwas weg, was mir Business bringt? Ja, das ist sagen, der eine Grund. Der andere Grund ist es gar nicht so einfach, so eine Position.
Lass noch mal kurz bitte bei diesem Grund bleiben, bevor wir zum zweiten kommen. Ja. Die Angst, Dinge, Jobs nicht zu bekommen, weil sie nicht auf der Webseite stehen, ist für dich einer der großen Gründe, warum man auf eine Positionierung verzichtet? Aber jedem Kunden erzählt, wie wichtig eine Positionierung ist?
Ja, ich höre das von vielen Agenturchefs oder ich habe das auch mit vielen Agenturen schon gemacht. Das ist ein Kampf tatsächlich, diese Festlegung, diese Reduktion zu machen. Weil sie eben heißt, ich schneide was ab. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis. Weil Positionierung ist ja nicht alles, was ich erzähle. Positionierung ist im Grunde genommen das Erste, was ich sage. Wir sind die Spezialagentur für Pharma. Wir sind Handelsmarketing oder was immer so eine faktische Positionierung wäre. Das heißt ja nicht, dass man völlig unfähig ist, auch ein anderes Thema zu beackern, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Das ist ja nur das Oberste, was man sagt.
Genau, also wir reden davon, ja, dass wenn man eine Positionierung, eine scharfe Positionierung findet, dass man damit sozusagen aktiv nach draußen geht. Aber wenn ein Kunde oder ein, sei es ein neuer oder ein bestehender Kunde sagt, aber kannst nicht auch XYZ, dann heißt es ja durchaus, dass man auch XYZ kann und macht und tut.
Ganz genau. Das meine ich mit Speerspitze eben, diese Positionierung, der erste große Satz, der Claim, wie auch immer der das daherkommt, der sagt ja nur, das ist der Grund, zu uns zu kommen und sagt nicht, das ist das Einzige, was wir können. Und da ist so ein Missverständnis in ganz vielen Köpfen, weil dann kann man darunter immer noch ganz viel erzählen. Wenn ich sage, meine Position ist, ich bin brillant in Kreativität, heißt das nicht automatisch, ich kann nicht bis zum letzten LinkedIn-Post Kampagnen zu Ende umsetzen. Es fühlt sich nur ein bisschen so an, weil man es eben nicht an der ersten Stelle ausspricht.
Mhm. Im Vorgespräch haben wir über zwei Arten von Positionierung gesprochen. Das eine war eine Positionierung, die eher über den funktionalen Bereich passiert. Ich kann LinkedIn, ich kann Handelsmarketing, ich kann PR oder Media oder was auch immer. Und daneben hast du aber noch eine Art von Positionierung ins Spiel gebracht, die man vielleicht mal eher auf der emotionalen Ebene darstellen würde. Und vielleicht kannst du dazu einfach nochmal ein Beispiel nennen. Wir hatten, glaube ich, über Jung von Matt gesprochen. Und vielleicht kannst du dazu nochmal erklären, wie das geht.
Ja, das ist im Grunde das, was man in der Werbung dann Image-Werbung nennen würde, die ja gar nicht so sehr Fakten transportiert, sondern hier bekommst du die, ist Jung von Matt zum Beispiel, die Agentur, die einfach zu den stärksten überhaupt beim Bereich Ideen gehört. Wenn du was Verrücktes, Neues, Preiswürdiges, aus der Menge herausstechendes haben willst, dann geh zu den Hamburgern oder wo auch immer die gerade sitzen und mach was mit denen. Du bist eine Ideenagentur.
Und das ist das Thema, was dann intern und extern als Unzufriedenheit dargestellt wird, ne? Also wir sind immer unzufrieden.
Das ist das, wie Jung von Matt das antreiben, dieser Positionierung. Wir bleiben unzufrieden. Das führt natürlich zu sehr guten Ideen, auch wenn es eine anstrengende Arbeitsweise ist. Ich war ja mal bei Jung von Matt lange Jahre. Aber das erzeugt ein anderes Bild von der Marke. Nicht, die können faktisch dies und jenes, sondern ich bekomme eine bestimmte übergreifende Qualität. In diesem Fall die Qualität, dass meine Ideen im Markt auffallen werden. Oder die Ideen der Agentur. Es gibt noch andere Dinge. Es gibt, dass eine Agentur eine große Geschichte hat. Auch das ist kein faktischer Wert. Aber wie wir es bei Marken und unserem eigenen Kaufverhalten auch sehen, das ist durchaus für Entscheidungen wichtig. Ja, auch wenn man die intern oder extern vertreten muss. Das ist halt eine nicht faktische Ebene, aber die ist nicht wirkungslos, wie im Jung von Matt ja zum Beispiel weiß.
Ich war am Wochenende ein bisschen unterwegs und bin dann am Samstag zum Frühstück in so ein Café gegangen und es war schon fast nicht mehr Frühstück, es war schon fast Mittagessen. Und die hatten auch so eine emotionale Geschichte. Hier machst du dein bestes Päuschen und hier kriegst du den heißesten Kaffee und so Zeugs. Und dann kam ich da eine Stunde, bevor das Kaffee geschlossen hat, rein und mit einem leckeren Cappuccino war nicht mehr, weil die Maschine schon gereinigt und gespült wurde. Was ich damit fragen will, ist, wie und inwieweit muss ich, wenn ich so emotional positioniert bin, dann auch das einlösen bei Jobs, dass man mal daneben liegen kann, keine Frage. Aber laufen Agenturen nicht auch Gefahr, dass sie hier viele Dinge versprechen, die sie dann nicht wirklich umsetzen können? Um mal ein Beispiel zu nennen. Wir lesen uns intensiv in ihr Briefing rein und hinterfragen es.
Das ist ja Job Description einer Agentur. Mehr ist das ja nicht.
Genau, aber das hat jetzt erstmal nichts mit Positionierung zu tun. Aber wenn ich mit Marketingleuten spreche, dann sagen die mir ganz oft, naja, es wird halt selten hinterfragt, sondern es wird so hingenommen. Also meine Frage ist nochmal, wie weit muss ich auch Dinge, das war jetzt ein sehr operativer Einschub, aber das kann man ja auch ein bisschen allgemeiner machen, inwieweit muss ich die Dinge dann auch einlösen und mit welchen Schwierigkeiten ist das verbunden?
Also, du musst sie konsequent, stringent, soweit es geht, einlösen. Jung von Matt ist nicht deswegen groß, weil sie das versprochen haben. Sie sind deswegen groß, weil man denen das glaubt, weil sie es so oft eingelöst haben. Also am Einlösen hängt alles. Wenn du diesen Kern findest, ob er nun faktisch für dich ist, ich bin Handelsmarketing oder emotional, ich bin die Ideenagentur, wenn du diesen Kern für dich definierst, der muss stimmen. Das ist kein, auch wenn es emotional sein soll, es ist kein Fantasieprodukt. Es muss stimmen und es muss konstant eingelöst werden, weil der Markt durchschaut das, ob es heiße Luft ist, einfach nur immer wieder ein Versprechen oder ob es tatsächlich immer wieder passiert. Und das geht mal gut eine kurze Zeit, aber mittelfristig ist das keine Überlebensstrategie.
Okay. Wenn wir jetzt mal über das Abschneiden, über das Konzentrieren nochmal nachdenken, und dich eine Agentur fragt, ich bin ja bereit, Dinge wegzulassen, aber ich sehe und ich sehe, dass ich so nicht weitermachen kann, dass ich mich eindeutiger positionieren muss. Wo soll ich denn anfangen? Okay, sie sollen dich anrufen, das verstehe ich, aber wo sollen sie denn noch anfangen?
Nein, die müssen mich nicht anrufen. Das ist, wo man anfangen muss, ist, man muss sich irgendjemanden nehmen, der einen spiegeln kann. Von innen geht das praktisch nicht. Ich nenne es Kernfinden. Und das ist die Frage, was macht mich eigentlich besonders? Das ist eine Frage, die auf den ersten Blick banal klingt, aber ich mache das praktisch hauptberuflich. Ansonsten das für Branchen. Dann kommt ein Medizinkonzern und sagt, ja, wir haben hier einen About-Text, der muss mal neu. Ich so, warum denn, sagt der Medizinkonzern? Naja, der ist zurzeit 11 Seiten lang. Und das kann man von innen ganz schwierig sich so auf den Punkt bringen. Ich arbeite viel mit Start-ups, im Finanzbereich, Logistikbereich, die können dir auch nicht sagen, womit sie ihre Millionen Fundings bekommen haben. Nicht wirklich auf den Punkt. Und das kann man eben alleine tatsächlich nicht. Man braucht immer die Außenseite, jemand, der von draußen auch mit der Gnade des geringeren Wissens drauf guckt und sagt, verstehe ich nicht, das ist das oder so. Und dann hinterfragt und so lange bohrt, bis man das findet, was einen besonders macht. Und das Verblüffende dabei ist, das kommt oft zutage in einer unerwarteten Stelle. Das finde ich daran auch so faszinierend an diesem Kernfindungsprozess. Man weiß tatsächlich vorher, ich weiß praktisch nie, was der Kern diesmal ist.
Ja, weil man kannst du noch mal gerade erzählen, man findet es an Stellen, wo man es vorher nicht vermutet hat. Kannst du es mal so ein bisschen plausibler machen?
Also, eine Agentur, die so was macht, was so 50 Warenagenturen machen, so ein bisschen hier und dies, ein bisschen da und ganz kreativ, alles so relativ im Normalbereich, nichts scheinbar zu unterscheiden. Und dann muss man weiter drumherum gucken, über den berühmten Tellerrand hinaus, zum Beispiel, was ist die Vorgeschichte? Was macht die Eigentümer, die Gründer? Was ist bei denen besonders? Was können die, was kennen die, was kein anderer weiß? Was für eine Haltung haben die? Wir bleiben unzufrieden. Manchmal ist es ein Gebäude, aus dem alles erwachsen ist. Manchmal ist es die Region, die in einer Kombination mit anderen Faktoren wichtig ist, weil es zum Kern ist oft nicht eine Sache, ist nicht ein Wort oder so, sondern es ist ganz häufig eine Kombination aus Dingen. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei einer Designagentur, die haben tiefes Wissen über Ingenieur- und Technologie-Themen und einen großen Faible für Eleganz. Und diese Kombination ist ganz interessant. Oder die Kombination, ich bin sehr kreativ, ich kenne mich mit digital aus, ich sitze im Osten. Auch das ist dann eine unique Kombination, wo es nicht so viele Kandidaten gibt, die das sagen können. Und das freizuschälen. Einzelpunkte oder Kombination, dann hat man einen Kern. Und das Versprechen, was man dann dadurch hat, Ingenieur plus Eleganz, Osten plus kreativ, zum Beispiel, nur um Beispiele zu nennen, das muss dann natürlich konstant eingelöst werden. Aber man sucht ja nicht nach etwas, was schick klingt, man sucht nach etwas, was stimmt. Du brauchst eine Basis, die wahr ist, sonst fällt es dir irgendwann auf die Füße, das gar nicht zu verhindern.
Aber das Ganze ist ja dann nicht so einfach, weil das, was du gerade mit kreativ und Osten gemeint hast, das kann ja bei dem Menschen A als unique sozusagen ankommen, aber kann auch bei Menschen B als nicht unique ankommen, sondern kann sogar negativ belegt sein, richtig?
Ja. Das ist der Preis der Position. Man muss diesen Gedanken aufgeben, ich will für alle attraktiv sein. Ein Teil von uns möchte das gern, das ist so klingt wie eine Erfolgsstrategie, ist es tatsächlich nicht. Ja, natürlich, Position heißt auch, Leute werden sagen, Eleganz will ich nicht haben bei Technologie, die sollen einen sauberen Job machen. Und dann kriegt man diese Kunden nicht. Das ist der Preis der Position. Der Preis, keine Position zu haben, ist, ich kann draußen nicht erzählen, warum man zu mir kommen sollte, außer generischen Kram, wie eben 360 Grad oder wir können alles. Also deswegen wird es ja oft nicht gemacht und deswegen haben viele auch Probleme damit, weil du auch weißt, wenn du sagst, digital und Osten, das werden ein paar Leute nicht toll finden. Genau, aber die es gut finden, die hast du dann möglicherweise in der Tasche, wenn du das zum ersten
Mal. Okay, das heißt, ich muss dann aber auch auf Begrifflichkeiten kommen, die bei den meisten Menschen, was immer auch das heißen mag, positiv assoziiert sind. Weil wenn ich nur Begrifflichkeiten nehme, die bei einer ganz, ganz kleinen Gruppe toll ankommen, dann wird es schwierig.
Ja, Frage ist, was meinst du mit Gruppe? Weil die Zielgruppe, die ich haben will, da muss ich richtig klingen. Da muss ich die Begriffe verwenden. Die sind ja oft im Akquisebereich oder wenn ich als Agentur auftrete, ist die Zielgruppe ja nicht unendlich groß. Ich muss in dieser Zielgruppe das richtige Wording finden. In der Tat ist es auch ein Sprachproblem oder eine Sprachaufgabe.
Aber wenn es so viele Agenturen gibt und auch große, die sagen, eigentlich so richtig positioniert sind wir nicht, aber es gibt diese Läden ja nach wie vor und es scheint ihnen auch nicht so richtig schlecht zu gehen. Mhm. Warum soll ich überhaupt den ganzen Quatsch machen?
A, weil es dann immer noch besser gehen kann, ganz simpel. Und B, vielleicht ist das für die, die noch keinen großen Namen haben, wichtiger, als für die, wo es eigentlich gut läuft. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass wenn du keine Position hast, wenn du einfach so, ich mache halt den Job gut, dann bist du halt auch in den Köpfen der Entscheider relativ leicht austauschbar, weil die anderen können es ja auch gar nicht schlecht. Wenn ich also keinen spezifischen Grund in meinem Kopf habe, ob er nun faktisch ist oder emotional, warum jetzt dieses Network das Beste ist, wenn ich das nicht habe, dann hält das vielleicht. Aber kommt ein anderes Network daher und hat eine schlauere Positionierung, gibt mir was Genaueres, dann habe ich auch keine hohe Bindung an das Alte, weil ich bin bei denen, weil die es ganz gut machen und mehr weiß ich oder mehr habe ich nicht im Kopf über die.
Aber wird denn die Bindung zu einer Agentur wirklich über eine Positionierung ausgelöst oder wird es nicht sehr viel stärker über Menschen ausgelöst? Weil es ist nun mal ein Business von Mensch zu Mensch. Und wenn die Chemie zwischen zwei Menschen auf Entscheiderebene stimmt, ist dann die Positionierung zwar wichtig, aber nicht mehr ganz so wichtig, weil die Menschen sich verstehen?
Ja. Das ist ein Aspekt, um den man ja nicht planen oder strukturiert strategisch angehen kann. Das ist dann völlig klar, wenn die Entscheider sich verstehen, dann ist so die Beziehung auch immunisiert gegen Wechsel, völlig klar. Wenn sie das nicht sind, ist der Wechsel umso leichter. Das ist möglicherweise vielleicht der wichtigste Faktor überhaupt. Bloß der ist halt immer ein Einzelfall. Ja, du weißt nie, ob dein Top-Berater mit dem Marketing-Boss gut zurechtkommt oder nicht. Wenn du Glück hast, ist das so. Das ist ein Bereich, den haben wir nicht im Griff. Was wir selber als Agentur aus Agentursicht im Griff haben und machen können, ist halt so viel Sicherung einbauen dafür, dass wir gesehen und gemocht werden. Das heißt eben Positionierung. Wenn dann die Beziehung ätzend ist, dann hilft das am Ende möglicherweise auch nicht, bin ich völlig
bei. Naja, also das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, weil wenn ich sozusagen als Agenturchef auch jemand bin mit Profil, was wiederum was mit Positionierung zu tun hat und sage, ich arbeite auch nicht für allen und jeden und ich habe auch meine Ecken und Kanten und mit mir kommst du klar oder kommst du nicht klar, dann hast du ja auch da einen wichtigen Aspekt in der Positionierung, auch wenn es eher auf einer persönlichen Ebene stattfindet. Also das sind ja Dinge, die sich nicht ausschließen.
Das ist richtig. Insofern kann, wenn du solche wirklichen Köpfe hast, ja, und die vielleicht auch so ein mediales Standing haben und bekannter sind, ist das auch Teil einer Position einer Agentur, dann hast du halt die Aufgabe, dass dieser Kopf auch so ein bisschen präsent ist, ja. Aber, und so viele charismatische Köpfe, sage ich mal, gibt es nicht. Wenn du einen hast, das ist natürlich ein Asset. Ich habe ein paar Mal erlebt, wenn Holger Jung irgendwo aufgetreten ist, zum Kunden mitgekommen ist, das war so ein Asset. Da wollte man die Agentur schon allein deswegen haben, weil man Holger Jung bekommen hat, zum Beispiel. Ja, das ist tatsächlich ein Faktor. Auch das wieder ist nicht in unserer Kontrolle im Gegensatz zur Positionierung. Aber das macht den Punkt nicht.
Aber ist aus seiner Sicht die Anzahl der Verantwortlichen in Agenturen, die man als Persönlichkeiten beschreibt. Und damit meine ich Leute mit Ecken und Kanten. Und Leute mit Ecken und Kanten mag man, aber man mag sie nicht. Das ist das Gleiche wie beim Thema Positionierung oder ist vergleichbar. Hast du den Eindruck, dass die Anzahl dieser Persönlichkeiten ab- oder zugenommen hat?
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich vermute nicht, dass sie abnimmt, weil der Markt immer medialer wird. Überall gibt es dann Social Media, macht man seine Podcasts und seine Produktion und seine Posts und so weiter. Das heißt, ihnen ist immer bewusster, dass sie auch selber eine Marke sein können und auch sollten, Agenturführer. Insofern hat es zumindest die Darstellung von Charisma, nennen wir es mal so, hat bestimmt zugenommen in Social Media. Wie viel davon echtes Charisma ist und wie viel ein gutes Social Media Team, das kann ich jetzt schwer beurteilen.
Lieber Michael, ich freue mich, dass wir diesen Podcast mit einer Frage abschließen konnten, die du nicht eindeutig beantworten konntest.
Ja, sehr gern.
Ich bedanke mich bei dir und ich glaube, das wird hoffentlich nochmal einige Agenturleute zur Überlegung bringen, zu welchen Laden arbeiten. Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.